Klimaanlagen abzuschalten.
NDR Info. Themen des Tages.
Der nun vorliegende Koalitionsvertrag ist das Ergebnis intensiver Beratungen und Verhandlungen. Deutschland bekommt eine handlungsfähige und eine handlungsstarke Regierung.
Es wird ein kleiner und kann ein kleiner Bestseller werden. Das, was wir versuchen, ist zu organisieren, dass Deutschland wieder da ist.
Und wir wollen den Menschen, den Unternehmen mehr vertrauen. Nicht alles muss bis ins Kleinste geregelt werden. Die Bagger müssen arbeiten und die Faxgeräte in unserem Land müssen entsorgt werden.
Friedrich Merz, Markus Söder, Lars Klingbeil. Unter Donner und Blitz fallender Aktienkurse und steigender Zölle auf unsere Exporte und mitten in die Ungewissheit über Europas Sicherheit und die Stabilität der Demokratien hat sich am Nachmittag in Deutschland eine neue Regierung präsentiert. Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine Koalition hinter sich. Die drei Parteien haben sich auf einen Vertragstext für ihre planbaren Vorhaben geeinigt und die Ministerien und Plätze am Kabinettstisch sind verteilt. Damit beginnen jetzt unsere Themen des Tages am Mittwoch. Ich bin Markus Schubert und grüße Sie. Jan Zimmermann in Berlin im Hauptstadtstudio. Die schwierigste Sache vielleicht zuerst, nicht für Sie, aber für die Koalitionäre vielleicht. Haben wir nur die Auflistung von Spiegelstrichen gehört und die Ansagen von Parteichefs, was man alles durchgesetzt hat? Oder gibt es ein erzählbares Gesamtprojekt und ein sinnvolles Band, das diese drei Parteien der demokratischen Mitte jetzt verknüpft und zusammenhält?
Also was Merz heute schon wichtig war, das hat man gemerkt und was auch die anderen betont haben, ist so das Thema, wir wollen das Land zusammenführen, die Polarisierung beenden und die Probleme ernsthaft anpacken. Und Merz sprach auch von diesem Koalitionsvertrag, von einem Plan, es sei ein starker Plan, um Deutschland nach vorne zu bringen. Also wirklich das Land wieder zu einem Vorbild zu machen in Europa, in der Welt. Das ist so die Erzählung, die heute immer wieder zu hören war, finde ich.
Was sind Friedrich Merz Punkte, die er der CDU und der Union und ihren Verhandlern zurechnet? Oder ist er heute Nachmittag schon der darüber schwebende Kanzler, der keine Parteien mehr kennt, nur noch seine Koalition?
Also teils, teils. Die Punkte, die ihm wichtig waren, die hat er natürlich auch herausgearbeitet. Vor allem das Thema Wirtschaft und Unternehmen stärken. Die Steuern werden gesenkt für die Unternehmen. Es soll schnellere Abschreibungsmöglichkeiten geben, sogenannte Turbo-Abschreibungen. Und die sollen wiederum einen Investitionsbooster auslösen, wie Merz sagte. Dann soll ja die Stromsteuer gesenkt werden. Netzentgelte werden reduziert. Ein Industriestrompreis wird eingeführt. Also die Unternehmen sollen an verschiedenen Ecken und in verschiedenen Bereichen entlastet werden. Und das soll wiederum die Wirtschaft deutlich ankurbeln. Das ist der Plan, der dahinter steckt. Und darüber hinaus hat er natürlich auch so die Gesamtbotschaft gesendet mit diesem Plan, den man jetzt aufgestellt hat, mit diesem Koalitionsvertrag. Will man den Wandel in der Welt mitgestalten? Das soll ein Signal des Aufbruchs sein. Reformieren, investieren. Alles erstmal schöne, markige Worte. Die Frage ist natürlich dann, inwiefern sich das in der Regierungsarbeit übersetzen lässt.
Was sind die Punkte, die die SPD-Spitze unterstrichen hat? Vielleicht auch schon mit Blick auf den anstehenden Mitgliederentscheid.
Ja, also die SPD, die unterstreicht natürlich die Maßnahmen, für die sie insbesondere gekämpft hat. Das ist natürlich das Thema Rente, dass das Rentenniveau gesichert bleibt, aber eben auch das Thema Bildung zum Beispiel. BAföG soll verbessert werden in der Verkehrspolitik, da bleibt das Deutschlandticket, das soll fortgesetzt und soll auch bezahlbar gehalten werden. Das war den Sozialdemokraten auch wichtig, ein Projekt aus der Ampelregierung. Investitionen in die Infrastruktur sollen ja im großen Maße kommen. Das Geld dafür wurde ja schon zur Verfügung gestellt über das Sondervermögen. Es soll modernisiert werden. Die Schulen, die Kitas, Jugendeinrichtungen sollen moderner werden. All diese Punkte hat die SPD heute herausgearbeitet und auch als klares Signal in die Länder und an die SPD-Mitglieder. Hier bewegt sich etwas, nicht nur im sozialen Bereich, sondern eben auch in Sachen Infrastruktur zum Beispiel.
Herr Zimmermann, welche Ressorts gehen an welche Partei und sind es bis jetzt nur Sessel oder wissen wir schon, wer darin Platz nimmt?
Also wir wissen, es gibt 16 Ministerien, 7 davon gehen an die SPD, zum Beispiel das wichtige Arbeits- und Sozialministerium, Verteidigungsministerium. Es gibt auch ein paar neue Zuschnitte, zum Beispiel wird das Ministerium Umwelt, Klima und Naturschutz geben, das geht auch an die SPD. Das Kanzleramt und 6 Ministerien gehen an die CDU, darunter Wirtschaft und Energie, eben auch ein neuer Zuschnitt des Ministeriums, Auswärtiges Amt geht an die CDU und das ist schon lange nicht mehr so gewesen, dass sowohl das Kanzleramt wie auch das Auswärtige Amt, das Außenministerium in der Hand einer Partei ist, in diesem Fall in der Hand der CDU. Und dann haben wir auch zum Beispiel das Gesundheitsministerium, bislang in SPD-Hand, geht an die CDU zurück, und Digitales und Staatsmodernisierung, ein völlig neues Ministerium wird geschaffen und eben auch von der CDU besetzt. Und 3 Ministerien gehen an die CSU, unter anderem das wichtige Innenministerium. Wer diese Ministerien dann besetzt, welche Köpfe dahinter stecken, das wissen wir noch nicht. Das wird in den nächsten Tagen, nächsten Wochen bekannt werden. Laut SPD-Chef Lars Klingbeil erst nach dem Mitgliedervotum der SPD.
Wie ist der Sitzungsfahrplan heute noch und wie läuft die Regierungsbildung weiter? Kurzum, wann werden wir wieder eine handlungsfähige Regierung haben?
Also heute werden die Parteigremien erstmal mit den ganzen Details informiert. Zur Stunde Bundesvorstandssitzung der CDU. Dann in den nächsten Tagen, die SPD legt den Koalitionsvertrag ihren Mitgliedern vor. Die sollen innerhalb von 10 Tagen digital über den Vertrag abstimmen. Bei der CDU entscheidet ein kleiner Parteitag über die vorliegende Einigung. Und bei der CSU, da dürfte es am schnellsten gehen. Dort muss nur der Parteivorstand zustimmen. Und CDU-Chef Merz hatte ja mal versprochen oder mal gesagt, an Ostern, rund um Ostern soll die neue Regierung stehen. Das wird nicht ganz reichen. Ein mögliches Datum für die Wahl von Merz zum Kanzler, für seine Vereidigung und für die Vereidigung der Ministerinnen und Minister, könnte der 7. Mai sein, ein Mittwoch. Dieser Termin steht gerade im Raum.
Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann. Am Nachmittag habe ich mit Philipp Amthor gesprochen, Generalsekretär der CDU Mecklenburg-Vorpommern und Mitgliederbeauftragter der Bundes-CDU. Logische Einstiegsfrage, was wird aus Ihnen, da Sie nicht auf den kursierenden Kabinettslisten stehen und Ostbeauftragter vielleicht eine Nummer zu klein ist für die Nummer 1 aus MV in Berlin für die CDU? Folgen Sie wohl Carsten Lindemann als Generalsekretär?
Ach, das ist ja spannend, dass Sie jetzt am heutigen Tag gleich mit den Personalspekulationen einsteigen.
Nur über
Ihre. Ich kann Ihnen sagen, die gute und für uns auch beruhigende Nachricht ist, das stand bei uns heute nicht im Fokus. Und diese ganzen Listen, die entspringen oft dem Reich der Fantasie. Und wir reden heute lieber über die Inhalte dieses Koalitionsvertrages, denn darum geht es auch. Das muss auch von kompetenten Personen getragen werden. Davon haben wir in allen Parteien reichlich im Angebot jetzt in dieser neuen Regierungskoalition. Aber wichtiger sind die Inhalte und mit denen bin ich sehr zufrieden.
Würden die CDU-Mitglieder dem Koalitionsvertrag nach Ihrem Eindruck in einem Entscheid zustimmen? Und warum gönnt man der Regierung diese Extraportion Legitimation auch durch die CDU-Basis nicht?
Wir setzen immer auf eine starke Legitimation unserer Politik, auch durch unsere Parteibasis. Das übrigens nicht nur in solchen Befragungsformaten, sondern durchgehend. Ich habe mich auch als Mitgliederbeauftragter der Bundespartei dafür eingesetzt, die Basisbeteiligung und die Teilhabe auch an bundespolitischen Sachentscheidungen auszubauen. Mit dem Format der sogenannten Basiskonsultation, das wollen wir fortsetzen. Und im Übrigen ist es so, dass wir auch jetzt über die Inhalte dieses Koalitionsvertrages natürlich unsere Parteibasis sehr eng einbeziehen. Wir haben entsprechende Pläne mit den Kreisverbänden, auch in den Austausch zu treten in den nächsten Tagen. Und da setzen wir natürlich auf den Austausch, da hat die CDU gar nichts zu verbergen, sondern ich sehe, dass es auch eine breite Unterstützung und Rückenwind dafür gibt, dass wir immerhin 13 von 15 Punkten aus unserem Sofortprogramm durchsetzen konnten. Das ist eine klare Handschrift der CDU.
Was ist aber der Tenor der Mails und Schreiben, die morgens in Ihrer Mappe als Mitgliedsbeauftragter liegen? Was stört CDU-Mitglieder an der Koalition, am Vereinbarten, am Vorsitzenden, am Stil oder so ganz generell? Und was kann man, Sie haben es angedeutet, mit dem Koalitionsvertrag dem jetzt entgegenhalten?
Also es ist nicht zu beschönigen, dass es natürlich auch in den zurückliegenden Wochen durchaus auch Verunsicherung, auch Kritik von unserer Parteibasis gab. Das haben wir auch sehr ernst genommen, auch um dafür zu arbeiten, dass sich eine noch klarere Handschrift auch von dem, was wir vor der Wahl versprochen haben, in diesem Koalitionsvertrag wiederfindet. Und ich finde, das ist jetzt der Fall. Und es ist das Gute, dass das jetzt nicht nur im Konflikt und gegeneinander vereinbart wurde, sondern dass ein gemeinsames Verständnis für einen Politikwechsel gereift ist. Und ich finde das ja ganz gut. Zum Abschluss seines Statements hat sogar der SPD-Vorsitzende darauf hingewiesen, dass Deutschland wieder dahin kommen muss, wo es hingehört, wieder nach vorne. Das war unser Wahlslogan, das ist unser Anspruch. Und diesen Politikwechsel werden wir jetzt gemeinsam durchsetzen.
Die Union spürt bundesweit inzwischen den Atem der AfD im Nacken, jedenfalls in Umfragen, und im Bundestag wird sich das auch so anfühlen. In Mecklenburg-Vorpommern haben die Rechtsnationalen fast doppelt so viele Zweitstimmen wie die CDU erreicht bei der Bundestagswahl. Wie wollen Sie das in dieser Koalition gestoppt kriegen? Reicht da ein unfreundliches Gesicht, das man Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen zeigt?
Nein, ich finde, dass wir uns nicht treiben lassen sollten vom Populismus der AfD, sondern wir kommen von der Sache. Das ist unsere inhaltliche Stärke. Und ich würde sagen, wir müssen auch die Auseinandersetzung mit der AfD viel stärker in der Sache noch führen. Da rate ich uns zu einem gesunden Selbstbewusstsein. Ich bringe das mal auf ein Bild. Ich halte nichts davon, wie das Kaninchen vor der Schlange zu erstarren, wenn man stattdessen den Greifvogel wählen könnte. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD, das muss der Weg sein. Und dafür haben wir im Übrigen auch viel bessere Argumente.
In Sachsen-Anhalt und Brandenburg, in der CDU, wird der Ruf nach dem Aus für die Brandmauer im Umgang mit der AfD vernehmlicher. Für Ihre Landespartei und für Sie persönlich weiter undenkbar?
Wir sind sehr, sehr klar in dieser Frage. Wir haben doch jetzt nicht einen Weg gemacht, die CDU wieder auf einen bürgerlich-konservativen Kurs zu führen, um sie dann in einen Bankrott durch eine Zusammenarbeit mit der AfD zu führen. Wir wollen, dass diese Rechtspopulisten in Deutschland keine Verantwortung übernehmen. Und das ist auch unsere klare politische Haltung. Aber dabei unterscheiden wir sehr stark eben zwischen den AfD-Funktionären, die unsere klaren, erklärten politischen Gegner sind, aber eben auch den AfD-Wählern, die ja vielfach eben auch aus dem Wunsch für einen Politikwechsel diese Partei gewählt haben. Die wollen wir überzeugen, dass sie da bessere Angebote, nämlich demokratische, sachlich fundierte Angebote mit uns haben.
Philipp Amthor, Generalsekretär der CDU Mecklenburg-Vorpommern und Mitgliederbeauftragter der Bundes-CDU.
NDR Info. Die Meinung.
Die Koalition steht, was sie vorhat, steht im Koalitionsvertrag. Die Verhandler geben sich zufrieden. Und hier der Kommentar von Mario Kubina.
Der 6. November 2024 wirkt nach. Mit voller Wucht zeigt sich jetzt, wie fahrlässig es war, die Ampelregierung ausgerechnet am Tag nach einer schicksalhaften US-Wahl platzen zu lassen. Noch nie haben Koalitionsverhandlungen in der Bundesrepublik unter so einem weltpolitischen Druck stattgefunden. Schon deshalb ist es eine gute Nachricht, dass sich Union und SPD auf eine gemeinsame Arbeitsgrundlage geeinigt haben. Jetzt müssen sie es besser machen als die Ampel. Deutschland braucht eine solide Politik ohne Dauerstreit. Die Chancen dafür sind gar nicht schlecht. In den letzten Wochen ist Vertrauen zwischen CDU, CSU und Sozialdemokraten gewachsen. Zuletzt ist praktisch nichts mehr aus den Verhandlungen nach außen gedrungen. Ein gutes Zeichen. Und die Ergebnisse? Kein visionärer Entwurf für die Zukunft des Landes, aber eine Arbeitsgrundlage für hoffentlich die nächsten 4 Jahre. Beispiel Finanzen. Das 500-Milliarden-Programm für Infrastruktur und Klimaschutz, die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigung. Für die Union sind das dicke Kröten, die sie schon in einer frühen Phase der Gespräche schlucken musste. Aber fürs Land eröffnen sich damit Möglichkeiten. Moderne Schienen und Brücken, eine gut ausgestattete Bundeswehr. Und dass die Steuerlast für Unternehmen sinken soll, ist richtig. Nach 2 Jahren Rezession und mit Blick auf das Chaos auf den Weltmärkten, das Donald Trump angezettelt hat. Union und SPD stehen vor einer gewaltigen Aufgabe. Man kann ihnen nur Glück wünschen.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina in den Themen des Tages auf NDR Info. Die Zollschlacht Washington gegen den Rest der Welt ist in vollem Gange. Die USA und China überziehen sich mit immer höheren Aufschlägen. Und seit heute sind in den USA auch die 20% Einfuhrzoll für alle Produkte aus der EU fällig. An den Börsen bricht sich die Enttäuschung Bahn, dass sich kein Ausweg andeutet. Weder sind Verhandlungen in Sicht noch ein Einlenken der Trump-Administration. Und die Europäische Union? Die Vertreter der 27 Staaten werden über ihre Antwort erst kommende Woche beraten. Heute aber wurden Zölle auf die Einfuhr bestimmter Produkte aus den USA beschlossen, als Antwort auf die US-Sonderzölle auf Stahl und Aluminium. Jakob Mayer.
Die EU hat sich erwartungsgemäß auf Gegenmaßnahmen als Antwort auf die im vergangenen Monat verkündeten US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte verständigt. Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedstaaten billigten im zuständigen Ausschuss eine von der EU-Kommission vorbereitete Liste von Produkten, die mit Einfuhrzöllen von bis zu 25% belegt werden. Die Liste umfasst gut 60 Seiten. Darauf stehen Mais, Textilien, Motorräder, Boote sowie Stahl- und Aluminiumerzeugnisse. Die Zölle treten nach den Worten von EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič gestaffelt in Kraft. Nach sorgfältiger Prüfung aller Rückmeldungen haben wir eine solide Liste von Gegenmaßnahmen erstellt, die die Belastung ausgewogen auf alle Mitgliedstaaten verteilt. Am 15. April treten die Zölle für die erste Gruppe von Maßnahmen in Kraft, am 15. Mai die übrigen. Außerdem werden vom 1. Dezember an Abgaben auf Sojabohnen und Mandeln aus den USA fällig. Ein EU-Zusatzzoll auf Bourbon Whisky ist auf Druck Frankreichs und Italiens nicht mehr vorgesehen. US-Präsident Donald Trump hatte mit hohen Gegenzöllen auf Wein und Champagner gedroht. Die EU setzt damit Maßnahmen wieder in Kraft, die sie schon während Trumps erster Amtszeit 2018 verhängt hatte, und weitet diese noch deutlich aus. Trotzdem werden die EU-Aufschläge nicht dem gesamten Umfang der US-Stahlzölle von rund 26 Milliarden Euro entsprechen. Kommissar Šefčovič bekräftigt, dass die EU trotz der jetzt eingeleiteten Gegenmaßnahmen gesprächsbereit bleibe. Am einfachsten wäre es natürlich, wenn die USA die Zölle gegen die EU aussetzen und mit uns in echte Verhandlungen eintreten würden. Das gilt jetzt und das gilt auch künftig, denn ich glaube, dass wir früher oder später am Verhandlungstisch sitzen werden. Šefčovič hat in den vergangenen Wochen mehrmals mit US-Handelsminister Howard Lutnick verhandelt, allerdings ohne Ergebnis. Die Hoffnung in Brüssel ist, dass die Zeit für Europa arbeitet. Sie gründet sich darauf, dass die Kurseinbrüche an den Börsen und die wachsende Kritik aus der US-Wirtschaft den Druck auf Trump weiter steigern und den Präsidenten dazu bewegen, seinen Kurs zu korrigieren. Noch deutet nichts darauf hin, dass diese Rechnung aufgeht. Die EU-Kommission will in der kommenden Woche nach Angaben eines Sprechers Pläne für weitere Gegenmaßnahmen präsentieren. Dann geht es um eine Reaktion auf die pauschalen Zölle, die Trump in der vergangenen Woche im Rosengarten des Weißen Hauses für fast alle Länder angekündigt hat. So belegen die USA Einfuhren aus der EU mit Aufschlägen von 20%. Für eine europäische Antwort darauf muss Brüssel überlegen, wo der US-Handel noch empfindlich zu treffen ist. Dafür kommen Beschränkungen von US-Dienstleistungen in Betracht. In diesem Bereich zeichnen die USA einen Handelsüberschuss, sind also verwundbarer als beim Austausch von Waren, wo die Bilanz zugunsten der EU ausfällt. Die EU könnte etwa Dienstleistungen von US-Digitalkonzernen mit Abgaben belegen. Kommissionschefin Ursula von der Leyen betont, alle verschiedenen Instrumente liegen auf dem Tisch und wir müssen abwarten, wie die Verhandlungen verlaufen, um dann zu entscheiden, welches Instrument wir letztendlich einsetzen. Die EU-Länder unterstützen grundsätzlich den Kurs der Kommission, Washington Verhandlungen anzubieten und gleichzeitig Gegenmaßnahmen vorzubereiten. Deutschland und Frankreich verlangen dabei keine Option auszuschließen. Andere Mitgliedstaaten scheuen allerdings davor zurück, der US-Regierung mit Europas schärfster Waffe zu drohen. Italien und Irland mahnen zur Mäßigung. Google, Meta und Apple haben in Irland ihre Europaniederlassungen.
Jakob Mayer. Die EU-Kommission hat heute ihren Plan präsentiert, wie die Entwicklung von künstlicher Intelligenz in Europa schneller werden soll. Im Mittelpunkt der Strategie stehen 5 KI-Giga-Rechenzentren, die in den kommenden Jahren in öffentlicher und privater Finanzierung aufgebaut werden sollen. Für die Unternehmen, die KI einsetzen, will die EU-Kommission keine unüberwindlichen Hürden aufstellen. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Auch in Sachen künstliche Intelligenz ist aktuell das große Stichwort Unabhängigkeit. Unabhängiger werden vom Rest der Welt, besonders von Spitzenreiter USA. Dort werden aktuell rund 70% aller KI-Modelle weltweit entwickelt. Ein Treiber in Europa sollen nun die sogenannten Gigafabriken sein, erklärt EU-Digitalkommissarin Henna Virkkunen.
It's a now or never moment for the European Union. This is a very crucial part of our economy, AI development.
Es ist ein Jetzt- oder Nie-Moment für die Europäische Union. Wir haben viele Stärken. Wir haben Tausende von Start-ups und die stärkste Forschungsgemeinschaft der Welt. Was ihnen aber oft fehlt für das Training von KI-Systemen, ist der Zugang zu sehr leistungsstarken Datenzentren und Rechenkapazitäten.
Voraussichtlich 5 europäische Gigafabriken sollen diese Lücke nun füllen. Potenzielle Standorte können sich von nun an in Brüssel bewerben. Große Chancen rechnet sich etwa Jülich in Nordrhein-Westfalen aus. Dort entsteht zunächst eine von europaweit 13 KI-Fabriken. Diese sind eine Art Ökosystem aus Rechnerkapazitäten, Datenspeicher und starkem, möglichst grünem Energiezugang sowie einem geeigneten Umfeld für Forscher und Macher etwa aus der Start-up-Szene. Der Standort Jülich könnte nun aber von einer normalen KI-Fabrik direkt zur Gigafabrik aufgestockt werden. Der Unterschied: Die Superzentren haben mindestens die 4-fache Kapazität an Rechnerleistung und Datenspeicher. Geeignet für das Training von besonders leistungsfähigen KI-Modellen, etwa für die Forschung, für komplexe Industrieprozesse und in der Medizin. Ein weiterer Unterschied: Ihr Aufbau kostet wohl 5 bis 6 Mal mehr, so Digitalkommissarin Wirkunen.
Für die Gigafactories rechnen wir mit einem Betrag von rund 20 Milliarden, also rund 4 Milliarden für jede. Und da rufen wir jetzt auch private Investoren dazu auf, sich uns anzuschließen. Im Juni werden wir dann aus den Interessensbekundungen auswählen.
Für die EU-Kommission ist dies ein großer Schritt in Richtung KI-Unabhängigkeit. Aber viele andere müssen auch gegangen werden. So will Brüssel etwa die Kapazität der europäischen Datenzentren in den kommenden 5 Jahren mindestens verdreifachen. Ein besonders kritischer Punkt ist und bleibt aber die Chipproduktion. Europa hinkt bei den strategisch wichtigen Halbleitern hinterher. Weit hinter allen voran den USA, aber auch China und Japan. Und schon der frühere US-Präsident Joe Biden hatte den Export von leistungsfähigen Chips mit allerlei Hürden versehen. Und die Sache ist nun offensichtlich nicht unbedingt leichter geworden, so EU-Kommissarin Wirkunen.
This is a thing we are working on with USA because of course we see.
Aber wir arbeiten daran. Eigentlich wäre es doch eine sehr gute Handelspartnerschaft, denn wir sind bereit, diese KI-Chips zu kaufen und der Bedarf ist riesig. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch unsere eigenen Kapazitäten aufbauen. Wir verstärken die Maßnahmen im Chips Act. Wir müssen in allen kritischen Sektoren perspektivisch stärker sein. Kurzfristig ist es natürlich auch etwas, worüber wir jetzt auch mit den USA diskutieren.
Und hinterfragen, so hieß es heute, wolle die EU-Kommission auch, ob es nicht die ein oder andere Lockerung im KI-Gesetz brauche, um den Einsatz von leistungsfähiger und verantwortungsvoller KI in Europa zu beschleunigen. Aktuell nutzen nämlich nur 13,5% der Unternehmen in Europa schon KI-Technologien. Also, so die Digitalkommissarin, viel Luft nach oben.
Was machen wir damit, wenn uns jeden Monat 1.200 Euro vom Staat geschenkt werden? Das war Ausgangspunkt einer groß angelegten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und des Vereins Mein Grundeinkommen. Denn darum ging es. 3 Jahre lang erhielten Menschen tatsächlich Monat für Monat 1.200 Euro und ihre Reaktionen wurden wissenschaftlich beobachtet. Ein ARD-Team war auch dabei, hat das Projekt zum Grundeinkommen über die 3 Jahre begleitet. Michael Castricius fasst jetzt die Erkenntnisse der Forscher zusammen.
Was machen wir mit Geld und was macht Geld mit uns? Das fragen wir uns vielleicht beim Traum vom Lotto-Jackpot oder von der gewonnenen Million bei Günther Jauch. Aber was machen Menschen mit 1.200 Euro, die sie Monat für Monat überwiesen bekommen, bedingungslos als Grundeinkommen? Werden sie faule Totalverweigerer? Den Vorwurf kennen wir aus Bürgergelddiskussionen. Nein, aber sie werden glücklicher, sagt die Psychologin Susanne Fiedler, die die Studie wissenschaftlich begleitet hat. Sie widerspricht dem Spruch, Geld macht nicht glücklich.
Geld macht schon glücklich. Und zwar in dem Sinne, als dass es Sicherheit schafft und Möglichkeiten, Freiräume, Handlungsspielräume aufmacht. Und damit kann ich mir halt plötzlich auch andere Dinge kaufen und die machen glücklich. Und das Gefühl von Entscheidungsfreiheit, dass es nämlich meine Entscheidung ist, beim Job zu bleiben oder halt auch nicht, das macht schon glücklich, das sehen wir in unseren Daten.
Das allgemeine Wohlbefinden habe sich bei den Teilnehmern signifikant verbessert. Konkret, die Menschen hatten weniger Stress und mehr Schlaf, waren gesünder, lebensfroher. Auslöser war im Kern,
dass sie plötzlich freier entscheiden konnten. Und das macht auch in der psychologischen Theorie extrem viel aus. Ja, das führt dazu, dass ich halt plötzlich mich in meinen Entscheidungen nicht mehr gebunden fühle und damit halt einfach nicht mehr unfrei.
Sondern frei zu entscheiden, zu arbeiten, dadurch zufriedener zu arbeiten, so Susanne Fiedler. Zudem kämen sie stabiler durch Krisen wie Corona oder Wirtschaftsschwäche, ergänzt Studienleiter Jürgen Schupp vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Ihre Widerstandsfähigkeit, die bleibt hoch. Von daher hat das Grundeinkommen sowas wie einen Fallschirm auch gegen Risiken. Wir sehen allerdings nicht, dass die Menschen ihr Verhalten substanziell verändert hätten. Gerade am Arbeitsmarkt sehen wir nicht, dass sie sich in die Arbeitslosigkeit zurückziehen, dass sie häufiger ihre Jobs ändern oder auch, dass sie eine Selbstständigkeit beginnen. Solche Erwartungen, die vielfach auch mit dem Grundeinkommen einhergehen, können wir mit unserer Studie nicht bestätigt sehen.
Das zeigen die Einblicke, die Studienteilnehmer einem ARD-Team um Regisseur Alexander Kleider gewährt haben. Mit Kamera und Mikrofon begleiteten sie das Projekt über die 3 Jahre. Ihre durchaus humorvolle Langzeitbeobachtung, der große Traum, Geld für alle, ist als 6-Teiler in der ARD-Mediathek abrufbar. Da zeige sich, dass das Misstrauen vieler Politiker in Geldempfänger unberechtigt sei, so Studienleiter Schupp.
Unsere Studie ist ja eher eine Ermutigung, Vertrauen zu setzen auf die Menschen, sie nicht mit einer Misstrauenskultur der Fehlverwendung zu übersehen. Die ganze Debatte gegenwärtig um die Sanktionen, mit denen angeblich so viel Geld eingespart werden soll, da bin ich sehr skeptisch, dass dies real sein wird. Und vielleicht schwingt das Pendel in einigen Jahren auch eher auf die Richtung mehr Vertrauen und auch insbesondere weniger Bürokratie.
Die ganze Sozialstaatsbürokratie würde mit dem bedingungslosen Grundeinkommen entfallen. Für die Wissenschaftler wäre das ein kleiner Beitrag zur Finanzierung des Programms. Der Löwenanteil könne durch moderat höhere Einkommens-, Transaktions- und Unternehmenssteuern aufgebracht werden.
Der große Traum, Geld für alle, die 6-teilige Doku über bedingungsloses Grundeinkommen finden Sie also in der ARD-Mediathek. Das waren die Themen des Tages am Mittwoch. Gleich die Nachricht.